Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute ist mein Gesprächsgast Robin Kaiser. Und falls du ihn noch nicht kennst, wirst du ihn jetzt kennenlernen. Er ist Psychologe, spiritueller Lehrer, Bewusstseinscoach. Aber was das alles mit Gesundheit oder Krankheit zu tun hat, das werden wir im Gespräch erfahren. Jetzt erst einmal recht herzlich willkommen. Wie schön, dass du hier mit dabei bist, lieber Robin.
Danke dir für die Worte und die Einladung.
Lieber Robin, du bist ja im Prinzip Psychologe, anfangs nach deiner Schulausbildung. Was stand da erstmal dahinter? Hast du mal gedacht, dass du klassisch mal eine Praxis haben würdest und dort Gesprächstherapien oder was auch immer machen würdest?
Ja, es war eigentlich von früh auf klar, dass ich nicht den klassischen Weg gehe, sondern immer autodidaktisch schaue, was interessiert mich, wo wird mein Feld weit, wo kann ich über mich hinaus wachsen. Und auch zu Beginn des Studiums, da war es noch sehr bereichernd und auch erweiternd, aber da habe ich schon gemerkt, ah, es gibt Themen, die mich noch mehr faszinieren und interessieren als Methodenlehre und Statistik, was man ja gerade in den ersten Semestern dann sehr viel hat. Und dann habe ich mich gleichzeitig orientiert in die Philosophie, aber auch in Sozialwissenschaften und habe da gleichzeitig parallel versucht, aus mehreren Perspektiven den Mensch, die menschliche Gesamtheit zu erfassen. Was macht uns als Mensch eigentlich aus? Und da bin ich schon auch auf den geistigen Ebenen fündig geworden und habe ein klares Bild einfach bekommen, sowohl natürlich über das äußere Studium, aber auch über meine innere Wahrnehmungsgabe, die sich mit der Zeit immer mehr verfeinert hat, dass ich so ein Gefühl bekommen habe, das ist das, was uns menschlich werden lässt, mit all den Emotionen und all den geistigen Räumen, die dazu gehören. Also wir sind nicht nur ein Stück Fleisch, sage ich gerne, nicht nur ein physischer Körper, sondern hinter oder in dem physischen Körper verbergen sich ganze Dimensionen. Und da auf die Suche zu gehen, was verbirgt sich eigentlich in mir und wie kriege ich das Potenzial wieder raus, das ist so ein bisschen das, was ich mir zur Aufgabe gemacht habe.
Sehr schön. Und deswegen passt du so perfekt auch hier in unseren Kongress, weil es ja eben auch um das Ganzheitliche geht, eben nicht eine Sache anzuschauen, sondern wirklich den ganzen Menschen die Zusammenhänge, um viel mehr Verständnis zu bekommen und daraus einfach auch anders im Leben agieren zu können. Ich habe mich gefragt, wann, in welchem Alter hast du wohl erfahren, was die Bedeutung von Bewusstsein ist? Und was ist Bewusstsein?
Ja, fangen wir mit den kleinen Fragen im Leben an. Was ist Bewusstsein? Ja, als mir das klar wurde, dass wir eigentlich nicht nur physisch sind, sondern einen geistigen Hintergrund haben und alles, was es im Physischen gibt, aus etwas Geistigem entstanden ist. Also die feinstofflichen Dimensionen als der Urgrund des Materiellen. Als mir das klar wurde, da hat sich in meinem Geist viel geschiftet und da wurde mir klar, okay, Bewusstsein ist die Grundlage jeder physischen Erfahrung. Alles, was ich im Körper erlebe, alles, was ich fühlen kann, alles, was ich riechen kann, was ich sehen kann, was ich hören kann, hat Bewusstsein zur Grundlage. Und dieses Bewusstsein verwendet einfach den physischen Körper als Vehikel, als eine Art Antenne, über das es sich selbst wahrnimmt. Aber die Grundlage davon ist nicht der physische Körper, sondern die Bewusstseinspräsenz und die Achtsamkeit, mit der wir den physischen Körper einsetzen. Und das ist natürlich auch Grundlage jedes Heilungsprozesses.
Könnte man sagen, das war dann so in der Zeit deines Studiums oder hat es vorher schon angefangen, dass du damit so ein bisschen in Berührung gekommen bist?
Ja, das war schon vorher. Ich würde sagen, das war schon ein paar Jahre. Ich wusste auch zu Schulzeiten während des Abiturs und schon sogar vor dem Abitur, dass wenn ich irgendwas studieren möchte, dann Psychologie, weil mich einfach das Geistige im Menschen so interessiert hat, weil ich verstehen wollte, warum sind Menschen so, wie sie sind. Ich habe ganz viel von den menschlichen Eigenarten nicht verstanden. Sie waren mir so fremd und so, wie als ob ich auf einem falschen Stern gelandet bin, weil Menschen einfach so seltsam agieren. Und das wollte ich verstehen. Ich wollte begreifen, warum tickt Mensch, wie er tickt, um es einfach auszudrücken. Und da war es mir schon ziemlich früh klar, wenn irgendwas, dann Psychologie. Zwischenzeitlich war auch Medizin ein bisschen im Interessenfokus, aber ich habe mich dann für klinische Psychologie entschieden, schon relativ früh, und bin da ja eine Zeit lang sehr tief eingetaucht, habe schon vor dem Studium sämtliche Sachen über C.G. Jung gelesen und Freud gelesen und die ganzen großen Namen, Maslow gelesen, also die ganzen großen Psychologen, im Grunde genommen schon vor dem Studium alles Mögliche aufgenommen, wie ein Schwamm, um dann festzustellen mit dem Beginn des Studiums, dass das Studium was ganz anderes ist als das, was man vielleicht als Psychologie im herkömmlichen Sinne verstehen würde. Also, dass das ein ganz anderes scholastisches System ist, wo man im Grunde genommen nur Ursache-Wirkungsmechanismen lernt, aber gar nicht die tieferen Zusammenhänge des Geistes erkunden darf, weil eben alles nur auf den materiellen Grund runter reduziert wird. Und das war für mich auch eine große Enttäuschung, wo ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass wir als angehende Psychologen, ich sag mal, alles nur auf Biochemie runter reduzieren, auf bestimmte Hormoncocktails, dass wir sagen, okay, Depression hat immer nur mit Neuropeptid XY zu tun. Nein, das ist doch viel mehr. Da müssen doch noch ganz andere Faktoren mit reinspielen, dass ein Mensch an so einem Punkt innerlich kommt. Und diese Einseitigkeit oder Eindimensionalität, alles auf die Biochemie runter zu reduzieren oder die Neurologie runter zu reduzieren, das war mir zu wenig. Und dann bin ich forschen gegangen, hab geschaut, wie machen es die klassischen Traditionen vom Buddhismus, vom Yoga, von den östlichen Traditionen, wie verstehen sie Bewusstsein und den Geist? Und da bin ich dann auf sehr spannende Fährten gekommen, die ich weiter verfolgt habe.
Und ich müsste ja fast eigentlich als Folgefrage von ich möchte verstehen, wie die Menschen ticken, sagen, verstehst du es denn jetzt? Denn ich glaube, ich weiß die Antwort fast schon.
Der Mensch ist mir ein immer größeres Mysterium geworden, je mehr ich ihn studiere.
Ich glaube, ich kann das bestätigen und trotzdem sind da ganz viele Erkenntnisse auf dem Weg, aber es bleibt eben immer noch viel übrig. Aber man kann sagen, Neugierde ist dein Antrieb und das finde ich ist ein wundervoller Antrieb. Und letztendlich ist es ja das, was wahrscheinlich uns Menschen irgendwo alle ein bisschen antreibt. Es ist eine Suche nach etwas. Spiritualität beschäftigt sich ja irgendwo auch mit der Suche nach dem Sinn. Und was glaubst du denn, wonach suchen wir eigentlich ein Leben lang? Ist es
Ja,
dieser Sinn oder?
ich würde sagen, die Suche, jede Suche ist eine Suche nach sich selbst. Zu suchen, wer bin ich in meinem Innersten, in meinem Wesenskern, in der Essenz. Und jede Suche oder auch verdreht jede Sucht ist auch eine Form des Suchens, zwar durch bestimmte Filter, aber nach wie vor ein Suchen, und jede Sucht ist die Suche nach sich selbst. Also wenn wir eine Nahrungsmittelsucht haben, dann wollen wir uns selbst erfüllen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir spüren uns mehr, wenn wir viel im Bauch haben zum Beispiel. Oder umgekehrt, wenn das Essen wieder rausgeht, auch das ist eine Art, wie kann ich mich so empfinden, wie ich mich selber sehe. Also eine Körperformidentität, die da dran klebt. Und ja, jede Suche sucht nach sich selbst, und wir finden uns aber nicht, und das ist so das Trickreiche an der inneren Suche, wir finden uns nicht auf der Formebene. Wir finden uns nicht in der Identifikation mit Vergänglichkeit oder der physischen Form oder dem Körper, sondern wir finden uns nur da, wo es ganz still wird, wo es ganz weit wird und wo wir erkennen, ah, wir sind nichts von alledem, was wir bisher gedanklich, mental über uns selbst gedacht haben.
Für jemanden, der sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, kann das sein, dass das sich auch noch jetzt sehr groß, sehr abstrakt anhört, aber wir gucken noch näher dahinter. Ich habe dazu auch noch Fragen im weiteren Verlauf, aber das ist schon mal echt spannend, dass am Anfang erstmal eine Suche steht und dass es eigentlich schon so spannend ist, dass wir überhaupt suchen müssen, was wir eigentlich suchen. Also das finde ich auch schon toll, weil ich sage mal häufig im Leben so, wenn wir was suchen, dann wissen wir, was wir suchen. Ich suche meine Brille, ich suche meinen Autoschlüssel oder wie auch immer. Aber wenn es dann darum geht, über unser wirkliches Befinden, was ja aus uns herauskommt, auch aus unserem Seelischen, also die Psyche, wenn wir mal diesen Bereich uns anschauen, dann wissen wir eben eigentlich gar nicht so genau, was wir suchen. Und das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also auch noch mal darauf eingehen, du hast vorhin gesagt, es hat dir nicht gereicht in der Psychologie, was da alles so behandelt wird, habe ich auch noch mal im Vorfeld so ein bisschen eruiert, wann eigentlich die Sinnfrage in der Psychologie überhaupt wichtig ist. Und es wird eigentlich nur genutzt, wenn man im Bereich der Psychoonkologie oder Palliativpsychologie arbeitet mit Klienten. Und das ist echt traurig, weil für mich heißt das, erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn es ernst wird, schaut die Psychologie hin und sagt, was steht denn da jetzt eigentlich noch dahinter? Erst wenn es bedrohlich wird und vielleicht sogar im Falle der Palliativpsychologie die Medizin nicht weiter weiß, dann schaut man hin. Was ist dein Empfinden dazu, überhaupt jetzt auch mit der Sinnfrage und Krankheit? Das ist auch wieder eine große Frage, ich weiß es, aber wir fangen einfach mal an. Was siehst du da für Zusammenhänge und vielleicht auch für Chancen für die betroffenen Menschen?
In den allermeisten Fällen ist eine Krankheit nach meinem Dafürhalten eine Initiation auf den geistigen Weg, auf den Weg wieder zurück zu sich selbst. Es geht gar nicht vordergründig um die Krankheit oder den physischen Körper und seine Symptome, sondern es geht darum, dass wir durch die Symptome ein tieferes Gefühl zu uns selbst, dem, wer wir sein können, entwickeln. Und zugleich natürlich aufgezeigt zu bekommen, dass wir vielleicht über längere Zeit etwas gelebt haben, was uns und unserer Seele gar nicht entspricht. Also wir haben an uns vorbeigelebt, wir haben die Impulse unseres Herzens nicht gehört, ihnen keine Folge geleistet, haben es immer wieder übergangen. Und dann wird der Körper zu einem Warnsignal mit den Symptomen, der aufzeigt, hey, hier hast du etwas ganz Maßgebliches, Wesentliches im Leben vergessen. Schau doch noch mal genauer hin, spür doch noch mal rein in den Bereich, der gerade wehtut. Gibt es irgendetwas, warum du gerade diesen Körperbereich vernachlässigt hast in der Vergangenheit? Und das sind einfach Signale, wie der Körper mit uns kommuniziert. Der Körper ist nicht gegen uns, er ist vielmehr mit uns. Er versucht, uns aufmerksam zu machen auf etwas, was unvollständig ist. Dann gilt es einfach nur, das Unvollständige auch im geistigen Prinzip zu erkennen, zu durchdringen, diagnostizieren, das heißt hindurchschauen, durch die oberflächliche Symptomatik, um zu erkennen, ah, das steckt dann dahinter. Und wenn ich zum Beispiel anfange, dieses oder jenes mehr zu leben, dann hole ich etwas, was vorher im Schattenprinzip gewesen ist, in die Sichtbarkeit und vervollständige mich und den Organismus dadurch. Also Krankheit hat immer was mit Vervollständigung, Heilwerden, Ganzwerden zu tun.
Und vor allen Dingen hinschauen statt wegschauen, ne? Was letztendlich ja gerade in unserer heutigen, sehr schnelllebigen Gesellschaft, die sehr fixiert auf Ablenkung ist, Ablenkung nutzt als Werkzeug, um nicht hinzuschauen, sondern einfach auch wieder nach dem Lustprinzip lieber schöne Momente zu erleben. Aber ich glaube, jeder Mensch hat schon gemerkt, dass es gar nichts nützt, wenn man einfach nur sich in die Ablenkung stürzt und nicht hinschaut, was wirklich los ist. Und es geht hier ja im Kongress um viele schwerwiegende Erkrankungen. Da haben wir Krebs, wir hatten schon über Parkinson, wir hatten MS und vieles, vieles mehr. Aber ich möchte gerne mit dir mal auch über die psychischen Erkrankungen reden, weil das sehr schlimme Erkrankungen sind, die vielleicht manch einer offensichtlich erstmal nicht als solche wahrnimmt, aber die extremes Leid für Betroffene bedeuten. Heutzutage, neudeutsch nennt man es vielleicht manchmal nur den Burnout, aber dann gibt es eben auch die Menschen mit schweren Depressionen. Wie siehst du Zusammenhänge eben auch hier wiederum, zum Beispiel auch zu Erkrankungen wie Alzheimer, ADHS, Autismus, all diese Erkrankungen, die auch durch die Medien informiert immer mehr werden?
Ja, viele davon sind Symptomatiken, die aus gesellschaftlichen Strukturen resultieren. Da ist der Einzelne, das Individuum, Ausdruck einer kollektiven Disbalance. Und sehr häufig nehme ich das wahr, dass der einzelne Mensch im Grunde genommen Symptomträger für ein System ist, in dem er sich bewegt. Also zum Beispiel Kinder sind sehr häufig Symptomträger für Familien, weil sie das sensitivste Glied in der Kette der Familie sind und dementsprechend unbalancierte emotionale Tendenzen, die vielleicht von Vater, Mutter herrühren, zum Ausdruck bringen, weil sie noch am meisten mit ihrem Emotionalkörper verbunden sind. Und wenn viele Menschen in dieser Gesellschaft emotional abgespalten sind, aber emotionale Themen haben, dann trifft das diejenigen, die noch emotional verbunden sind. Und die beginnen dann systematisch die Symptome auszubilden, die vielleicht im Arbeitskontext, in der Familie oder im Freundeskreis unterdrückt werden. Also ich sehe, dass psychische Erkrankungen, natürlich hat ein Einzelner eine gewisse Disposition dafür, aber sie sind auch Ausdruck einer ganz, ganz substanziellen, existenziellen, ja, Dysregulation oder Unstimmigkeit im kollektiven menschlichen Feld. Und das wird natürlich verstärkt durch die Medien und durch das, was immer wieder hervorgehoben wird, was es alles an Erkrankungsformen gibt. Und das, was da zugrunde liegt, ist sehr häufig die Angst vor bestimmten Erkrankungen. Also das heißt, ein Mensch erfährt über eine neue Krankheit. Dann spürt er rein, könnte ich das haben? Ich gehe lieber mal zum Arzt, mich absichern zu lassen. Dann geht er zum Experten. Der findet nichts. Dann geht er wieder zum nächsten Experten. Und so findet eine Art der unbewussten Validierung eines bestimmten Symptoms statt. Das heißt, irgendwann, wenn du nur genug Ärzte abklapperst, wirst du für fast alles eine Diagnose erhalten können. Also die diagnostischen Kriterien, gerade im psychologischen Bereich, sind so, ich sag mal, relativierbar, dass wenn ein Arzt oder ein Psychiater wirklich bohrt und wirklich nachfragt, der findet immer Gründe, dir sämtliche Symptomatiken oder Diagnosen verpassen zu können. Auch wenn es natürlich nach ICD-10 sehr klare Kriterien gibt, ab dann gilt es als pathologisch oder auch nicht. Aber das ist doch, da ist doch viel Spielraum dahinter. Und wenn man spürt, dass etwas aus der Balance gerät. Ich habe da immer Referenzsituationen aus anderen Zeiten. Weißt du, in früheren Kulturen, als wir in Stammeskulturen gelebt haben, da hat sich der Stamm versammelt um den Menschen herum, bei dem irgendetwas dysreguliert gewesen ist. Und der Stamm haben diese Menschen in die Mitte genommen, nicht in den Rand der Gesellschaft gedrängt, sondern in die Mitte geholt, gesellschaftlich, sozial integriert. Da war ein großes Verständnis und eine ganz liebevolle Aufnahme von all dem, was verrückt war, so genannt verrückt. Und das hat dazu geführt, dass in indigenen Kulturen sowas wie psychische Störungen fast überhaupt nicht vorkommen. Das ist ein Ausdruck der modernen krankhaften Gesellschaft. Aber in früheren Zeiten oder in indigenen Kulturen sind ganz viele Erkrankungen, die wir heute kennen, also zum Beispiel die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die gibt es da schlechtweg nicht. Und ganz viele psychologische Erkrankungen gibt es da nicht. Burnout gibt es nicht. Selbst so etwas wie Pubertät gibt es in indigenen Kulturen nicht. Die kennen so etwas nicht, weil sie entsprechend der Bewusstseinsentwicklung diese Phasen energetisch durchleben und sie dadurch nicht in den Schatten rutschen. Das heißt, wir haben einfach ganz viel von unserer Bewusstseinsentwicklung vernachlässigt. Uns als Schatten davon kommen uns einfach bestimmte Symptomatiken entgegen.
Und ich denke, es ist ja auch ganz wichtig zu sehen, dass, ich nenne es jetzt mal der moderne Mensch, die meisten, sehr viele, die noch ihren Platz da nicht gefunden haben oder einen Umgang damit, einfach zu sehr orientiert eben im Außen sind und noch überhaupt keinen Zugang zu sich selbst gefunden haben, weil unsere Welt eben auch durch Medien alles nach außen zieht. Und da ist eben die Frage, du hast es so schön gesagt, dass so eine Depression und sowas, das kommt im Prinzip auch durch das Außen, ja? Wenn ich mich davon mitreißen lasse, was da alles für Nachrichten kommen. Und man muss jetzt mal eines sagen, es gibt eine Nachrichtensendung, wenn sie 15 Minuten ist. Ich habe mal jemanden kennengelernt, ich glaube vor 20 Jahren, der in einer Nachrichtenredaktion eines großen dreibuchstabigen Senders gearbeitet hat. Und er hat halt zu mir gesagt, es wäre nur die Prämisse, mal eine gute Nachricht zu bringen. Also nur mal das, damit wir mal sehen, so eine Nachrichtensendung kann nie die Welt abbilden, sondern zeigt eben die Vorgabe von 95% Drama. Verkauft sich gut, muss man einfach auch mal irgendwo so sagen und dann vielleicht noch eine gute Nachricht hinterher. Aber leider, wer halt sich diesem Konsum komplett hingibt, der hat halt einfach auch nur genau diesen Eindruck von der Welt. Ja? Und da ist eben die Frage, Robin, wie können wir das schaffen, dass wir die Menschen motivieren, aus diesem Außen dann mal reinzugucken in sich?
Ja, das ist eine sehr kostbare Frage. Und ich glaube, dass die, die zuhören, auch schon bemüht darin sind, tiefer nach innen zu gehen und zu forschen und zu schauen. Und wir dürfen einfach die Welt als Spiegelkabinett begreifen. Alles, was ich im Außen sehe, spiegelt mir einen Aspekt von mir in mir. Und die Frage ist, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Lenke ich sie in die Medien, weil es einen inneren toxischen Anteil gibt, der süchtig nach Drama und negativen Nachrichten ist? Weil das da ist ja eine Suchtbeziehung. Und aus dieser Abhängigkeit gilt es rauszukommen, um dann wieder freie Kapazitäten zu haben, mit der Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Es ist ja nicht so, dass die Menschen nicht mitbekommen, dass das negative Nachrichten wären, aber es gibt einen negativen inneren Anteil, der wie Futter sucht, der sucht Stoff in der Welt und der ernährt sich von Negativität oder von Drama. Und dann zieht er sich ein Drama nach dem nächsten rein, ein Krimi nach dem nächsten, weil das bestimmt einen bestimmten Hormoncocktail auslöst von, ich sag mal, Stress, den der Organismus braucht, um noch ein bisschen ein letztes Gefühl an Lebendigkeit zu spüren. Weil wenn du nichts mehr spürst, dann spürst du nur noch Angst oder Stress. Und weil die Menschen so wenig spüren, rutschen sie im emotionalen Spektrum immer mehr in die tiefen Frequenzen rein. Das heißt, immer heftigere negative Gefühle, um überhaupt noch wieder etwas wahrzunehmen. Und je mehr wir feinfühlig werden, desto mehr merken wir, okay, wir brauchen dieses untere Spektrum nicht. Und es ist viel angenehmer, viel leichter, in den höheren Frequenzen zu sein und die angenehmen Empfindungen auszudehnen. Die Natur unterstützt uns, der spirituelle Weg kann uns unterstützen. Es kann so viel dabei unterstützen, dass wir unsere gesamte Aufmerksamkeit wirklich dem aufbauenden Prinzip widmen. Und wenn doch mal etwas Negatives kommt, schenken wir ihm so viel Aufmerksamkeit, wie es braucht, damit es sich transformieren kann. Aber ich würde nicht aus sich heraus, einfach nur aus Interesse irgendwie in die Dunkelheit reingehen und schauen, was gibt es denn da alles? Da gehen wir drin verloren.
Ja. Das erklärt, was du gerade eben gesagt hast, auch gut, dass es Menschen dann schwerfällt, wenn sie in einer psychischen Notlage sind, wenn es ihnen psychisch sehr schwer geht, dass sie sagen, mir macht nichts mehr Freude. Wie kann ein Mensch diesen Spagat dann schaffen, wenn ein Mensch im Prinzip sagt, es bringt mir jetzt nichts, eine Meditation anzuhören, ich kann mich da überhaupt nicht darauf konzentrieren. Wie kann der Mensch diese Biege wieder hinbekommen, die Wendung wirklich von diesem so deprimierenden, nichtsfühlenden, aber auch tief traurig verzweifelten Zustand hin wieder zu dieser Erholung zurück in die Freude?
Ja, vielen Menschen, die es gerade schwer haben und die in einer Energielosigkeit sind oder einer sehr stressigen Überaktivität, würde ich gar nicht empfehlen, auf der geistig-spirituellen Ebene anzusetzen, sondern mit dem physischen Körper zu beginnen, den physischen Körper in Aktivität zu bringen. Das heißt, wie kann ich etwas bewegen in meinem Leben? Erst einmal den physischen Körper bewegen. Genau, erst einmal raus, erst einmal Dynamik in den Körper bringen. Das heißt, sich fragen, welche Art der Bewegung in der Lethargie oder der Energielosigkeit, die ich gerade habe, ist am einfachsten, fällt mir am leichtesten. So, das kann mit dem Hund spazieren gehen sein, das kann Radfahren sein, das kann Schwimmen sein, was auch immer. Und dann beginnen wir mit dem, was erstmal am naheliegendsten und am leichtesten ist, auf der physischen Ebene. Weil jede physische Bewegung auch emotional, energetisch etwas in Bewegung bringt. Das geht nicht anders. Das heißt, alles ist so stagniert und wenn man dann auf den höheren Ebenen zu beginnen versucht, da etwas in Bewegung zu bringen, das funktioniert nicht. Wir dürfen auf der physischen Ebene anfangen, durch mehr Bewegung, durch mehr Dynamik, durch etwas, was den physischen Körper erstmal energetisiert. Und von dort aus können wir uns langsam hocharbeiten in den Energieebenen. Also, ich vertrete da sehr gerne dieses Konzept des fünf Körpers, physischer Körper, Emotionalkörper, geistiger Körper, dann Energiekörper und zum Schluss der Lichtkörper. Das ist die höchste, feinste Ebene. Und um in diese höhere Ebene zu kommen, dürfen wir ganz unten anfangen, in der Regel, und diese Körperstruktur langsam transformieren und energetisieren. Und wenn wir das Gefühl haben, es fällt uns leicht, über den physischen Körper an unsere Emotionen zu kommen, konzentrieren wir uns auf emotionale Arbeit, Schattenarbeit, Transformation auf der Emotionalkörperebene. Wenn uns das gelingt, dann können wir auf die geistige Ebene gehen und noch tiefer mit Gedanken und mentalen Vorstellungen arbeiten. Aber es bringt wenig zu sagen, ich möchte geistig arbeiten, obwohl emotional alles verstopft ist oder physisch überhaupt nichts in Bewegung gebracht werden kann. Also das sind Ebenen, die aufeinander aufbauen und wo wir schauen dürfen, wo ist denn die meiste Energie in Stagnation? Wo ist denn die größte Hemmnis von dem, dass da nichts mehr fließt und dann zu schauen, wie bringe ich das in Bewegung? Und dann passiert es auf ganz natürliche Weise, dass die Energie ihren Weg nach oben sucht, weil jede Energie möchte zum Ursprung zurückkehren. Wenn wir sie nicht deckeln, nicht blockieren, dann fließt jede Energie in jedem Moment in den Ursprung zurück und aus dem Ursprung wieder in unseren physischen Körper. Das ist der natürliche Kreislauf, der uns vital, energiereich und gesund bleiben lässt.
Sehr schön. Und du hast das so schön beschrieben, dass einfach eine gewisse Reihenfolge notwendig ist. Denn auch der Mensch in der heutigen Zeit, schnelllebig, ungeduldig, der möchte immer gerne die Abkürzung haben. Da geht Marketing super. Ich zeige dir, wie du in. Ne? Also ich sage mal so die berühmte Abnehmpille, 20 Kilo in 4 Wochen oder ich will es mal so überspitzt wirklich darstellen. Ja, natürlich wäre es bequemer, macht aber halt auch keinen wirklichen Sinn und das hast du so schön erklärt. Denn ich denke, jeder, der hier zuhört und vielleicht auch merkt, dass er jetzt schon jahrelang nach der Wunderpille und der Abkürzung sucht, wird merken, wenn er den langsamen Weg genommen hätte über diese Jahre, wäre er auch schon viel weiter. Was aber trotzdem bedeutet, egal, wo jemand jetzt ist, es ist gut so. Es ist der Weg jedes Einzelnen. Wir sollen nie nach hinten schauen in der Hinsicht, sondern nach vorne gehen. Und ich finde, es ist sehr motivierend, wie du das gesagt hast. Erst einmal damit anfangen, was gerade wirklich auf dem Weg liegt, ne? Also wirklich wichtig. Jetzt kommt dazu, das betrifft ja jetzt zum einen kranke Menschen, egal mit welcher Erkrankung, ob jetzt eine psychische Erkrankung oder körperliche, auch da ist es ja genauso wichtig, wieder körperlich, sagt es ja schon, den Körper anzuschauen. Ja, also genau damit anzufangen, mit dieser Bewegung etwas Neues in Bewegung zu bringen. Jetzt kommt dazu, dass hier im Kongress möchte ich auch immer neben den erkrankten Menschen auch die Angehörigen mit ins Boot nehmen, für die eine Erkrankung auch eine große Belastung ist. Was kannst du uns dazu vielleicht sagen? Warum leiden wir Menschen immer mit anderen mit und bis zu welchem Punkt ist das überhaupt irgendwo für uns gut oder nachvollziehbar oder was meinst du dazu?
Ja, da gibt es diese feine Nuancierung und Abstufung zwischen Mitleid und Mitgefühl. Mitleiden ist etwas, wenn ich meine Themen nicht bearbeitet habe und du meine Themen hast, dann leide ich mit dir mit, weil ich mitbekomme, dir geht's nicht gut und dann geht's mir nicht gut, weil es dir nicht gut geht. So, das ist eine Abwärtsspirale, da kommen wir nicht weiter. Idealerweise haben wir zutiefst Mitgefühl, aber kein Mitleid. Das heißt, wir rutschen nicht mit rein, sind liebevoll involviert, aber nicht so überinvolviert, möchte ich sagen, dass wir uns alles zu eigen machen. Das heißt, die Verbindung mit der gleichzeitigen natürlichen Distanz, dass wir nicht mit allem identifiziert sind, so blind, dass wir die Themen anderer Menschen einfach in unser eigenes System reinziehen. Das ist ja gerade bei psychologischen Sachen auch so, dass wenn irgendjemand das hat und das ein naher Angehöriger oder ein Liebster hat, dass man dann versucht, so ein bisschen ihm sein Schicksal abnehmen zu wollen und ihm dadurch auch seine Verantwortung abnehmen zu wollen und in so eine überbehütendes oder überbeschützendes reingeht und dann ge gerät das Ganze in ein Ungleichgewicht. Das heißt, es ist wichtig, jedem sein Schicksal zuzumuten und zu sagen, okay, ich tue mein Bestes für dich, um dich zu unterstützen, aber ich versuche trotzdem dir die volle Verantwortung für das, was du dir in diesem Leben ausgesucht hast, zu geben, dir das nicht zu nehmen. Und das ist eine große Fähigkeit, die wir ausbilden dürfen, dass wir im Anblick, wenn unsere Liebsten leiden, wenn es denen nicht gut geht, wenn es da schwer ist, dass wir im Anblick dessen in der Liebe bleiben und nicht in den Schmerz rutschen. Das ist eine große Aufgabe und eine große Fähigkeit. Und in den meisten Fällen gibt es solche Konstellationen in Familien oder Partnerschaften, wenn einer wirklich sehr krank wird, dass das eine Lektion des Mitfühlen-Lernens ist, des Unterstützen-Lernens, des Fürsorglich-Sein-Lernens. Also das heißt, es hat ganz viel mit dem mütterlich-weiblichen Prinzip zu tun, was dort vor allem, wenn zum Beispiel Menschen sehr aktiv leistungsfähig gewesen sind bisher in ihrem Leben und sehr zielstrebig und sehr im männlichen Prinzip gelebt haben. Und wenn dann eine Krankheit ereilt oder eine Krankheit im familiären Kontext auftaucht, dann zieht dieses ganze, ja, diese ganze Unfähigkeit, würde man aus dem männlichen Prinzip sagen, das Ganze in den weiblich mitfühlenden Bereich und dann sieht man mal, ah, es tun sich ganz kostbare Perlen auf, wenn ich nicht immer versuche zu produzieren und abzuliefern und irgendwelche Daten einzuhalten. Das heißt, da kommt der weiblich passive Pol des Lebens wieder mehr zum Tragen, das Mitfühlen, das Sorgetragen. Und auch darin gibt es einfach ganz viel zu lernen, was wir in unserer Gesellschaft nicht so hoch bewerten würden und nicht so stark wertschätzen wie den männlichen Leistungspol. Und das sehe ich häufig, dass solche Dynamiken durch Symptome oder Krankheiten ausgeglichen werden.
Und gerade aber auch dieses weibliche, fürsorgliche kann aber ja auch kippen in, wenn ich jetzt die Mutter-Kind-Beziehung sehe, in, ich muss doch alles für mein Kind tun. Ich kann doch mein Kind, wenn es krank, ich kann es doch mit diesen ganzen Sorgen, Problemen, die es hat, nicht alleine lassen. Wie könnte da eine Abgrenzung für eine Mutter aussehen, dass sie eben sich nicht auf opfert, sondern eben auch haltend und liebend dabei steht.
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, die für viele Angehörigen nicht einfach ist, die Gratwanderung so hinzubekommen, alles für das Kind zu tun, wirklich, ne, alles, was in der Macht steht, zu tun und gleichzeitig sich selbst nicht dabei zu vergessen. Weil das ist die Herausforderung oder die Schwierigkeit, wenn wir so in einem, ich sag mal, aufopfernden Modus leben, dass wir uns selbst vergessen und dass dann in uns etwas so in Ungleichgewicht kommt, dass wir gar nicht mehr gut helfen können. Also es ist immer die Frage, aus welcher inneren Haltung bin ich der größte Dienst, bin ich die größte Unterstützung? Und da ist es immer so, dass wir erkennen, wenn ich etwas für mich tue und meine Ressourcen stärke, meine Energie, ja, Batterien wieder auflade, weil ich etwas tue, was mir Freude macht, dann kann ich auch wieder ganz anders für einen anderen Menschen da sein. Das heißt, es ist eine, ja, kostbare Gratwanderung zu schauen, wie sehr sind wir da im schenkenden Modus und wirklich für einen anderen lebend und wie sehr ist es doch immer wieder wichtig, sein Leben zu leben, sich um seine Themen zu kümmern, um die Grundlage zu schaffen, wirklich frei für jemand anders da zu sein. Weil ganz viele Menschen, auch gerade die in Helferberufen, die pausieren ihr eigenes Leben, pausieren die Bearbeitung eigener Themen und arbeiten die ganze Zeit an der Leinwand, an der Projektionsfläche anderer Themen mit. Ich weiß schon, was dir gut tut und ich helfe dir mal, komm, zack, so ein bisschen überschnell irgendwelche Ratschläge gebend, obwohl es eigentlich darum geht, dass sie sich um ihre eigenen Themen kümmern. Also das heißt, da gibt es sehr häufig bei sehr engagierten, helfenden Berufen diese Einseitigkeit, die dann ein energetisches Ungleichgewicht auslöst und wo dann die Helfer auch mitbekommen, ja, ich rutsche in ein Burnout, ich habe keine Energie mehr zur Verfügung, weil ich mich ständig, ne, über meine eigenen Grenzen hinweg verschenke oder etwas gebe, was ich gar nicht geben kann, weil ich das in mir nicht gelöst habe. Also das ist wirklich eine wichtige, feine Gratwanderung, auch für den spirituellen Weg.
Da wäre ja vielleicht einfach auch schon schön, wieder mal anzuregen, die Menschen sich mal in ihre Beobachterposition zu begeben, sich selbst definitiv mal wieder zu reflektieren. Ich nenne das ja immer sehr gerne die Inventur,
Ja,
weil
schön.
das häufig so ein bisschen aus dem Leben eigentlich einfach etwas ist, was man sich vorstellen kann. Und Inventur brauchen wir in allen Lebensbereichen. Wir müssen manchmal Inventur machen in den Freundschaften. Wofür sind die gut? Sind die noch gut? Oder aber auch, sage ich mal, ja, auch im familiären Bereich. Da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Und aber natürlich auch immer bei sich selbst. Ja, wie geht es mir eigentlich gerade wirklich? Ja, was. Schaue ich denn überhaupt hin oder übergehe ich nur? Denn der menschliche Körper kann ja so viel kompensieren, bis er dann eigentlich erst die Krankheit aufflammen lässt. Und ja, ich denke, guter Hinweis, immer wieder mal Inventur zu machen bei sich selbst. Aber wir waren eben auch gerade dabei, menschliche Bindungen. Also das heißt, mit anderen mitfühlen. Aber jetzt ist die Frage, ich weiß, dass die Zuschauer hier gerne noch mehr ins Emotionale eintauchen möchten. Und menschliche Bindungen sind eben die pure Begegnung mit Emotionen. Wie wichtig sind menschliche Bindungen für uns und wie lange sollten wir sie halten? Denn wenn wir jetzt sagen, wir wollen alle Emotionen mal erleben, dann kann es ja in menschlichen Bindungen auch ganz schön drunter und drüber gehen. Und ja, wie weit sollte man gehen, um zu sagen, jetzt habe ich genug gelernt?
Ja, auch das ist eine Gratwanderung. Und von der Sprache her finde ich schon ein bisschen speziell, wie wir Liebe bezeichnen. Wir bezeichnen es als Beziehung. Wir ziehen aneinander. Oder wir bezeichnen es als Bindung. Wir binden uns aneinander. Dabei hat Liebe überhaupt nichts mit Binden oder Beziehen zu tun. Das heißt, es ist etwas, wo immer Freiheit mit einer Rolle spielt. Immer auch Eigenständigkeit und das sich auf Herzhöhe begegnen. Das heißt, wir dürfen schauen, wo begegne ich vielleicht nicht ganz auf Augen- oder Herzhöhe, wo sind Beziehungen? Ich verwende jetzt das Wort einfach,
Ja,
weil es
weil man
kaum
weiß, was
andere
gemeint
Worte
ist,
gibt.
genau,
Genau.
ja.
Wo ist das in ein Ungleichgewicht gerutscht? Und wie kann ich vor allem ja, in der Kommunikation das wieder so regulieren, dass ich das Gefühl habe, ja, hier ist wirklich ein sich gegenseitiges Upliften, ein Erheben, ein Unterstützen, ein Füreinander-Dasein, weil sehr häufig nehme ich das wahr, dass in Verbindungen jedweder Art es so ist, dass man eher Fall into Love erlebt, das heißt das Fallen in etwas, in der Frequenz, in den Mustern, in Unbewusstheit, anstatt sich gegenseitig zu erheben. Und das ist immer der Fall. Also wenn man in Unbewusstheit fällt aufgrund einer Beziehungsdynamik, dann hat das immer damit zu tun, dass zwei Egos sich treffen und zwei Egos sich miteinander verbinden. Und die Verbindung unserer Egos nennen wir dann Partnerschaft. Mein Ego weiß, wie es mit deinem Ego umzugehen hat und dein Ego weiß, wie es mit meinem Ego umzugehen hat. Und das nennen wir dann das vertragliche Festhalten unserer Ehe zum Beispiel. Das heißt, da sind zwei, da ist ein Ego zu zweit. Das sind symbiotische Beziehungen in den meisten Fällen, wo es nicht um die Lösung eigener Themen oder Probleme geht, sondern im Grunde genommen, wie können wir die Schwachstellen unseres Egos so systematisch umfahren, dass wir nicht in das Fettnäpfchen reintreten, dass wir das Ego des anderen triggern. Und das kann so implizit unausgesprochen abgemacht sein in Beziehungen. Ich kenne deine Themen, ich spreche sie nicht an, du kennst meine Themen, du sprichst sie nicht an. Und so kann es sein, dass eine Partnerschaft oder eine Beziehung dazu führt, dass wir eben unbewusster wären oder werden, als wenn wir alleine wären.
Spannend. Das heißt, nicht gemeinsam in der Beziehung wachsen, sondern gemeinsam sich jetzt ertragen, finde ich jetzt schon fast zu viel gesagt, aber das heißt eigentlich eher zu wissen, wie muss ich mit umgehen, dann wird der nicht getriggert und dann wird der nicht getriggert und dann kommen wir gut klar und dann nehmen wir uns die guten Seiten und die genießen wir dann einfach.
Genau, das Verbindungen sind dafür da zu wachsen und im Bewusstsein zu reifen, aber sie können, wenn sie vom Ego geschlossen werden, auch für genau das Gegenteil eingesetzt werden, nämlich genau dafür, dass wir eben nicht in Berührung kommen mit unseren Ängsten, mit unserem Gefühl von Einsamkeit, mit unserem Gefühl von Trauer. Also viele Verbindungen werden ja deshalb geschlossen, weil Menschen zum Beispiel ihre Einsamkeit nicht aushalten oder sich selbst nicht aushalten. Aber was ist das für eine Beziehungsgrundlage, wenn ich sage, ich kann nicht gut mit mir selber sein, deswegen suche ich mir jemand anders, weil es mir leichter fällt, irgendwie ich zu sein mit jemand anders. Aber wenn das so ist, wenn zwei Menschen, die selber nicht gut mit sich zurechtkommen, in eine Verbindung gehen, ja, was soll denn dabei herauskommen?
Ja. Und jetzt ist aber ja so spannend, jetzt ist dieser enge Rahmen, nennen wir es jetzt einer Ehe oder was auch immer, Partnerschaft, ja irgendwo doch auch da, um Emotionen auszuleben. Und ich sage ja immer so gerne, keiner hat die Gebrauchsanweisung mit ins Leben mitgekommen. Irgendwie war die nicht drin in der Schachtel.
Die müssen wir
Aber
selber schreiben.
ja, genau. Jetzt gehen wir doch einfach mal zurück. Wir haben da jetzt zwei Erwachsene und wir fangen nun mal alle klein an, immer im Leben. Und dann sind Kinder. Und jetzt ist es ja so, was passiert da genau in der emotionalen Entwicklung von Kindern? Zum einen ist die Direktheit von Kindern so schön und so erfrischend und manchmal wirkt sie so grausam. Es gibt ja dann auch Kinder, die gerade häufig schon im Kindergarten oder gerade Schule schon voll im Mobbing drin sind und man wirklich da eigentlich sagen möchte, also auch wenn es sonst erfrischend ist, wenn sie so direkt raus sind, ist das jetzt wieder sehr krass. Wie siehst du das an und wie wäre eine emotionale Entwicklung besser für uns alle?
Ja, die Wahrheit polarisiert. Die Wahrheit ist nicht neutral, immer in dem ja lauwarmen Bereich, sondern sie ist wirklich sehr, sie kann sehr spitz sein, sie kann sehr klar sein. Und wenn Kinder Wahrheit, ne, der Kindermund tut Wahrheit kund, wenn die Wahrheit aussprechen, dann kann es auch manchmal sehr heftig sein. Für uns, die wir gelernt haben, alles so abzudämpfen, nur durch einen bestimmten Bewusstseinsfilter zu betrachten. Und da gilt es auch so ein bisschen mehr in die emotionale Konsequenz reinzugehen und zu sagen, okay, wie würde ich denn leben, wenn ich zum Beispiel keine Kompromisse mehr emotional machen würde, wenn ich ganz konsequent wäre, in aller Selbstehrlichkeit mit mir. Was würde ich sagen? Was würde ich denken? Was würde ich an wen kommunizieren? Was ich vielleicht nicht kommunizieren würde aus Angst vor irgendwelchen Konsequenzen. Also das heißt, wir haben da im sozial-gesellschaftlichen Spiel so viele Filter und Weichzeichner draufgelegt, dass wir unser Herz nicht mehr auf der Zunge tragen. Und das tun die Kinder noch. Und das ist wundervoll. Das ist eine schöne Erinnerung, wie das Leben sein kann, wenn wir es aus innerer Wahrhaftigkeit herausführen.
Jetzt haben wir aber vielleicht auch mal Eltern, die haben ein Kind, das vielleicht ein etwas ruhigeres Kind hat, ein sanfteres Wesen und das wird vielleicht jetzt gehänselt und hat ja dadurch seine eigene Herausforderung. Nun haben wir da Eltern, die auch nicht gelernt haben, wie es geht und nicht wissen, wie es geht. Jetzt ist dieser Satz, jetzt ist guter Rat teuer, der richtige. Was würdest du sagen, wie sollten Eltern dann damit umgehen?
Erst einmal, wenn ich ein Kind hätte, was gehänselt werden würde, dann würde ich mir das geistige Prinzip von Mobbing energetisch in mir, in meinem eigenen Leben anschauen. Das heißt, wo habe ich nicht gelernt, meine Grenzen zu setzen? Wo habe ich mich missbrauchen lassen? Wo habe ich es mehrmals erlaubt, dass andere irgendwie über mich hinweg entschieden haben oder gehandelt haben und ich es nicht in der Lage war, meinen Raum, meine Position zu vertreten, mich auch auf gesunde Weise abzugrenzen? Also ich würde es erstmal in mir anschauen und bearbeiten. Und vielleicht werden wir fündig und, oh Wunder, so häufig ist es, dass wir, wenn wir genau schauen, dass wir schon etwas finden in uns, wo wir uns und unseren Standpunkt nicht sauber haben vertreten können, wo dann irgendeine Sorte von Übergriff stattfand. Und dann würde ich in zweiter Konsequenz, wenn ich das in mir bewusst habe, wenn ich sehe, das ist nicht nur etwas, was in meinem Kind oder im Leben meines Kindes stattfindet, sondern ich habe in X, Y, Z Situationen etwas Ähnliches vom Prinzip erfahren. Vielleicht nicht in der gleichen Weise, aber etwas Ähnliches. Und wenn ich dann in mir mit diesem Ähnlichen verbunden bin, dann kann ich emotional andocken an das, wie es meinem Kind gerade geht. Also erst emotional in die gleichen Schuhe stellen, mitfühlen aus der eigenen Erfahrung heraus und dann mit dem Kind gemeinsam nach einer Lösung suchen. Nicht eine Lösung überstülpen, indem man irgendwie zu den Erziehern rennt und da gleich Terror macht, sondern mit dem Kind eine Strategie entwirft. Wie könnte er reagieren? Was für kleine Anker könnte es geben, wie er in so einem Moment still, souverän reagieren kann, ohne dass emotionale Themen dabei getriggert werden? Weil in den meisten Fällen ist es einfach eine anerlernte Opferhaltung, sage ich mal so, welches diese Situation immer wieder anzieht. Und dann einer, der mobbt, hat ein ganz feines Radar, wer ist in der Opferhaltung. Das heißt, wo kann ich ein bisschen teasen, ein bisschen ärgern und der ärgert sich dann. Und wenn jemand, der gerne ärgert, mitkriegt, ah, dich kann ich gut ärgern mit dem und dem, dann hat er natürlich sein Opfer gefunden. Aber wenn man sich nicht ärgern lässt, sondern einfach über den Dingen steht, das nicht persönlich nimmt, einfach nur nett grinst und sagt, hey, du kannst da so lange auf mich einreden, aber es macht nichts mit mir. Weißt du, dann verlieren die Menschen, die gerne ärgern, das Interesse an dem Menschen. Und das wäre dann eine ganz elegante Weise, wie man das auflösen könnte.
Und es zeigt schon wieder mal, in der Ruhe liegt die Kraft. Das heißt, ruhig erst einmal nachdenken, gucken, reflektieren und nicht gleich losschießen. Du hast so schön gesagt, nicht gleich hinrennen zur Erzieherin und bababababa so, sondern wirklich erst einmal gucken. Jetzt schauen wir uns wirklich mal an, was dahinter steht. Schön finde ich sowieso dieses, was dahinter steht. Wir hatten schon vorhin Beobachterperspektive, also wirklich einfach genauer hingucken, nicht nur das Offensichtliche, was ich sehe, mal als gegeben annehmen, um dann daraus zu handeln, sondern genauer hingucken. Und ganz ehrlich, wir Menschen reklamieren so häufig, dass unsere Gesellschaft so oberflächlich ist. Und da denke ich, ist doch wieder ein schöner Ansatz zu sagen, ich fange bei mir selbst an, auch ich schaue meine Themen nicht oberflächlich an, sondern geh da mal in die Tiefe und dann kommt mehr Ruhe rein, mehr Reflexion und es ist eine ganz andere Ausgangslage, um einfach so auch was zu regeln. Du hast gerade ein Wort gesagt, ich muss jetzt schmunzeln, aber das ist meine nächste Frage. Du hast gesagt andocken und da kam ich auf den Dog, auf den Hund. Denn Beziehungen oder Verbindungen, wir haben häufig ja, Haustiere, zu denen wir eine enge Verbindung haben. Meistens Hunde, Katzen, Pferde, sehr feinfühlige Wesen. Weißt du etwas über Bewusstsein von diesen Wesen, die ja ganz anders gestrickt sind wie wir Menschen und warum wir die so gerne haben?
Ja, in den meisten Fällen sind das Seelenbegleiter. Es sind nicht nur Hunde, sondern es sind Seelen, die sich in einem Hundekörper inkarniert haben, um den Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Also das heißt, dass wir dort häufig seelische Verabredungen haben von, ich sag mal, Tierseelen, die sich verkörpern, gerade die unsere Haustiere, die auch von anderen Sternensystemen kommen und auf diesem Planeten als Hund erscheinen, aber auf anderen Ebenen oder Dimensionen andere höher entwickelte Formen annehmen. Das sieht man zum Beispiel im Plejadischen System, wo es sehr hoch entwickelte Wasserwesen gibt, weil die auf diesem Planeten unter anderem in den Delfinen verkörpert sind. Also das heißt, dass verschiedene planetare Sphären im Kosmos mit verschiedenen Tier- oder auch Pflanzensorten in Kontakt stehen. Und wenn das klar wird, dass wir auf dieser Erde nicht nur auf dieser Erde sind, sondern dass ganz viele, ich sag mal, Starseeds und andere nicht-irdische Wesen in verschiedenen menschlichen Körpern, aber auch in verschiedenen tierischen Körpern verkörpert sind, dann macht das auch alles viel mehr Sinn. Und die einzige Verabredung, wofür wir hier sind, ist, im Bewusstsein zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und viele Tiere stellen sich oder Seelen der Tiere stellen sich zur Verfügung, um etwas, was im kollektiven Feld aus der Balance geraten ist, wieder einzuregulieren. Also Pferde haben eine ganz wichtige emotionale, energetische Funktion für den Menschen, aber auch, du hast es angesprochen, Hunde, aber auch Katzen. Nach meiner Wahrnehmung, ja, jede Spezies ist wie von einem anderen planetaren System hierher gekommen. Und wir haben uns hier alle verabredet, auf diesem bunten, sehr verrückten Planeten zusammenzukommen, um einfach Entwicklungsdynamiken im Bewusstsein in Gang zu bringen.
Sind sie uns voraus, diese Wesen in ihrem Bewusstsein, die, die nicht beleidigt sind? Haben sie ein Ego oder kein Ego? Was würdest du sagen?
Ja, das kann man nicht so genau sagen. Je nach Perspektive würde ich schon so sagen, dass die menschliche Spezies, so wie wir sie hier kennen auf diesem Planeten, die am höchsten entwickelte Spezies im relativen Sinne ist. Allerdings gibt es höhere Ebenen, auch des Menschen, auch der Tiere. Und letztendlich sitzen wir alle in einem Boot. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle, sind alle aus dem gleichen Bewusstseinswasser, möchte ich sagen. Und deswegen gibt es im Absoluten, in den Höheren gar nicht dieses, der ist weiter als der, sondern wir sind einfach alle Teil der gleichen Quelle, des gleichen Ursprungs und schauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir immer mehr ein Gefühl dafür bekommen, ah, es gibt ja nur ein Bewusstsein, welches sich in dir, in dir, in dir, in dir, in allem inkarniert hat.
Und ist es nicht so, dass wir bei unseren Tieren, ich nehme jetzt mal den Hund und das Pferd am meisten, die Katze ist da eine Sonderposition, die durch Erziehung auch verbiegen ihrem ursprünglichen Bewusstsein heraus. Ich hoffe, du hörst mich noch, bei mir steht instabil. Also wenn du mich mal nicht hörst, dann heb bitte die Hand oder
Okay.
hörst kurz nochmal. Aber genau, das wollte ich eben sagen, dass wir die verbiegen, so wie wir es leider oder auch unsere Gesellschaft ja auch mit uns macht, durch die Schule und durch die Erziehung.
Ja, leider ist es so, dass auch Tiere, die sehr nah am Menschen leben, verkultiviert werden können. Das heißt, etwas erfahren, was sie von ihrem ursprünglichen Hundsein oder Pferdsein wegbringt. Also wenn wir einem Pferd beibringen, wie es zu traben und zu galoppieren hat und wie es den Sattel zu tragen hat, dann domestizieren wir es so, dass aus einem Wildpferd ein braves Pony wird. So, und dann haben wir natürlich den kraftvollen Ursprung zwar in eine bestimmte Bahn gelenkt, wie wir es haben wollen als Mensch, aber das heißt nicht, dass das Pferd dadurch mehr es selbst geworden ist. Also sehr häufig ist alles, was in eine Kultur eingebettet wird, verkultiviert, das heißt vom kraftvollen energetischen Ursprung getrennt. Und das sehe ich bei vielen Haustieren so, die sehr nah am Menschen leben, die sich sehr auf den Menschen und den menschlichen Organismus einstimmen, dadurch auch auf die menschliche Psyche, dass auch Tiere, wo es ja normalerweise überhaupt nicht im Tierreich vorhanden sind, aber auch wo Tiere, ja, ich sag mal, so bestimmte Neurosen ausbilden können, die sehr nah an den Neurosen des Herrchens sind.
Ja, also es kommt ja meistens nicht von ungefähr. Bei uns sagt man, wie der Herr so sei g'schär. Also es ist irgendwie so, dass Hund und zum Beispiel beim Hund und Frauchen, Herrchen sich häufig irgendwo sehr ähnlich sind oder bestimmt auch spannend immer zu gucken, wer sucht sich welche Rasse aus, wer nimmt den Pitbull und wer den Kuschelhund. Das ist ja also auch ein ganz spannendes Feld. Aber ich möchte jetzt dann die Biege doch wieder zum Menschen zurückmachen und zwar wirklich nochmal zu der Kindheit, zu dem, ich nenne es jetzt wirklich Verbiegen der Kinder, was wir alle erfahren haben und was uns ja im Prinzip eigentlich von dem wegbringt, was mal da war, als wir auf diese Erde kamen. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, wir stecken in sehr speziellen Aus- und Weiterbildungssystemen. Und das, was wir heutzutage als Schule kennen, hat ihren Ursprung in sehr elitären Gedanken. Das heißt, wenn man mal zurückverfolgt, wie ist die Historie von Schule und von Studium? Wenn man das mal wirklich zurückverfolgt, dann war es immer ein paar Machthabende, die Kontrolle ausüben wollen über eine breite Bevölkerung. Und die breite Bevölkerung kommt dann in Schulanstalten, wo sie bestimmten Stoff lernen, wo sie stillsitzen müssen, wo eine bestimmte Abrichtung stattfindet, wo die Kreativkanäle abgeschnitten werden, wo die Inspiration abgeschnitten wird, wo im Grunde genommen, ich möchte es so direkt sagen, Arbeiter gezüchtet werden, aber keine freien, schöpferischen, kreativen Wesen. Und das ist sehr traurig, wenn man das in der Klarheit sieht, dass es darum geht, im Grunde genommen eine funktionierende Masse herzustellen, aber keine kreativen Individuen. Und da dürfen wir ganz klar schauen, wie sehr gehen wir, ne, machen wir Kompromisse, gehen noch ins Schulsystem oder auch nicht. Und was möchte auch das Kind? Also es gibt manche Kinder, die wollen ja wirklich auch in die Schule gehen und auch dort in diesem Rahmen lernen. Ich persönlich wäre sehr froh gewesen, wenn es mir erspart geblieben wäre. Und ich wüsste auch, dass ich weiterentwickelt wäre, viel weiter, wenn ich Schule und Studium nicht gemacht hätte, in meiner energetischen Entwicklung, in meiner Bewusstseinsentwicklung. Deswegen werde ich alles tun, dass die nächsten Generationen da nicht durch müssen.
Das kann ich gut verstehen und das war, ist so eine schöne Erklärung. Es wird ja häufig davon gesprochen, dass Menschen abgetrennt sind. Und ich, auch von mir selber kann es sagen, dass ich nie hinterfragt habe, ob ich angebunden bin. Ich wusste überhaupt nicht, was das heißen soll. Und ich denke, es geht vielen Menschen so. Es kommen dann erst durch ganz unterschiedliche Gegebenheiten im Leben kommt man überhaupt erst darauf, dass es so etwas geben könnte wie angebunden sein und getrennt sein. Also ich weiß, dass mich das anfangs habe ich immer, war das für mich so wirklich so ganz surreal, was soll das eigentlich heißen? Aber letztendlich beschreibt es ja genau das, dass wir von diesem Wesen, das rein aus der Seele, aus dem Herzen, intuitiv heraus lebt, das Kind eben, sage ich mal, das einfach so seine Persönlichkeit auch mit ins Leben bringt, dann im Prinzip einfach wirklich getrennt wird davon und aus dem Herzen heraus in den Kopf gejagt wird, sage ich mal, ja. Denn wir haben diese beiden Instanzen und das, denke ich, ist auch so ein bisschen das Problem, vor allen Dingen auch hier bei uns in den westlichen Ländern, dass wir dann irgendwo hier oben hängen bleiben, oder?
Ja, und nicht mehr rauskommen,
Ja.
weil das Wertesystem in unserer Gesellschaft so aufgestellt ist, dass das Rationale, das Logische, das Technische, das Analytische einfach so hoch gewertet wird und alles Musische, Kreative, Künstlerische, Inspirative gar nicht wertgeschätzt wird in dieser Gesellschaft. Also wie viele Musiker und Künstler, Maler gibt es, die sich von dem, was sie machen, und selbst wenn sie viel machen, kein Broterwerb verdienen können. Also das heißt, dass dort diese Hierarchie so ist, dass wenn du Jurist wirst, wirst du super gut bezahlt. Wenn du klein, klein jede einzelne Formel eines juristischen Vertrags gut lesen kannst, aber das, was den Menschen ausmacht, in seiner schöpferischen Kreativität, dass das einfach nicht wertgeschätzt wird. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass wir in einer Zeit leben, wo sich das wandelt, weil alles Logische, Rationale zunehmend von der künstlichen Intelligenz übernommen wird, weil die ist viel besser in diesem Bereich, da kommen die Menschen nicht hinterher. Auch natürlich fängt die KI an, in dem künstlerischen Bereich sich zu etablieren mit Musik und Bildgestaltung. Aber ich würde sagen, dass dieser Bereich tendenziell mehr geschützt ist als der rational-logische Bereich. Und deswegen wir als Menschen die Chance bekommen, uns wieder auf das zurückzubesinnen, was wir können, was aber keine künstliche Intelligenz kann.
Und das bedeutet ja dann auch für jeden von uns, dass wir irgendwo immer den Spagat schaffen müssen zwischen im Herzen sein, das tun, was von innen heraus, was mir Muße gibt, was mir Freude macht, wo ich mich wirklich auch im Flow fühle, weil ich sage, oh, die Zeit vergeht, ich merke es gar nicht, es begeistert mich, es ist einfach wunderschön. Und dann kommt sie, die Real-Life-Pflicht, die Steuererklärung. Und jetzt frage ich dich, wie machst du das? Wie macht Robin Kaiser das, dass er den Spagat schafft zwischen dem, was einfach diese wunderschöne Flow ist, der sich auch so schön anfühlt und so viel eben Stille und Wohlgefühl in sich birgt. Und dann kommt das, wo wir einfach vielleicht auch nicht drum rumkommen.
Ja, ich habe mir eine Liste geschrieben mit Entwicklungszielen. Das heißt, größere Visionen habe ich mir aufgeschrieben. Was möchte ich noch verwirklichen in diesem Leben mit diesem Körper? Und diese Entwicklungsziele halte ich mir geistig vor Augen. Und wenn es dann so Kleinkram gibt, der jetzt nicht so zu meinen Lieblingsbeschäftigungen zählt, dann verbinde ich das innerlich geistig mit, um dahin zu kommen. um ein kraftvolles Wirken auf dieser Erde ausbreiten zu können, was Hand und Fuß hat, was Substanz hat, muss es auf der Strukturebene Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 geben. Das heißt, ich habe immer das Größere mit dem Kleinen, den Makrokosmos mit dem Mikrokosmos bewusst verbunden. Und in dem Moment, wo diese Verbindung da ist und ich auch fühlen kann, okay, ich habe jetzt nicht sonderlich Freude daran, diesen Vertrag auszufüllen, aber dieser Vertrag ist eine wichtige Stufe auf der größeren Leiter, weil ich Folgendes in meinem Leben umsetzen möchte. Wenn das klar ist, dann ist die innere Motivation geklärt und dann kann auch selbst ein Vertrag ausfüllen, Freude machen. Dann kann auch das, ne, ja, das Kleine, so das Feine, was so im Jungfrau-Prinzip liegt, wo man dann irgendwie, ja, auch das kann dann Freude machen, wenn man sich drauf einlässt.
Und da denke ich, ist auch Einlassen oder Annehmen immer so was ganz Wichtiges, dass wir halt gewisse Dinge irgendwo doch annehmen. Denn wenn wir uns nur dagegen stellen, also gerade mal Thema Steuererklärung, alle Menschen oder die oder so viele schieben das auf, schieben das auf, schieben das auf, so ungefähr. Und am Ende muss es dann gemacht werden. Es ist unliebsam, es ist anstrengend und es gibt ja viele andere Dinge, die vielleicht genauso für den einen oder anderen sind. Aber letztendlich das Annehmen einer Sache, sich früher darauf einlassen, hilft eigentlich auch dabei, dass es dann nicht so ganz nervig wird, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall, also eine der Krankheiten, die sich sehr ausgebreitet haben in dieser Gesellschaft, ist die Aufschieberitis. Ich muss zugeben, bei manchen Themen bin ich auch von betroffen, dass ich manche Sachen immer gerne so ein bisschen rauszögere, weil ich sehr komprimiert arbeite. Also ich liebe geistige Trennkost. Ich mache erst das. 100%iger Fokus oder 120%iger Fokus und dann kommt das nächste. Und dadurch gibt es einfach manche Sachen, die sich so ein bisschen zeitlich verzögern. Aber wenn ich was mache, dann mache ich Full Power und nichts anderes als das.
Freut mich, dass du das auch hier so zeigst, diese menschliche Seite von, dass du sagst, habe ich auch manchmal, weil es ist ja am Ende auch realistisch. Also ich habe für mich vor, ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich 20 Jahre, gibt es mit Sicherheit schon dieses Buch Simplify Your Life von Werner Tiki Küstenmacher. Das ist schon ziemlich alt. Und da habe ich einen Satz draus. Es ist immer so schön, wenn man irgendwo einen Satz mitnimmt, den man dann so immer bei sich hat. Und da stand immer drin, und es hat mich so überzeugt, da stand drin, wie unangenehm zuerst. Also das heißt, wer morgens aufsteht und weiß, was er heute erledigen will und macht wie unangenehm zuerst, der hat einen richtig schönen Tag hinterher. Und das ist für mich etwas, was, also natürlich habe ich auch meine kleinen Schwächen hier und da. Ich stelle auch gerne mal die Bügelwäsche wieder irgendwo hin, wo ich sie nicht sehe. Aber auf der anderen Seite weiß ich dann doch genau, wie schön das ist, wenn es gemacht ist. Und freut mich total, dass wir auch diese Seite so von dir sehen, weil das Leben hat diese zwei Seiten. Und da ist jetzt die Frage, wir haben jetzt gesagt, Kinder werden ganz schön verbogen und diese Gesellschaft macht es uns echt gar nicht leicht mit diesen ganzen Vorgaben und Regeln. Aber wie könnte denn eine Welt aussehen ohne Einengung, ohne Schule, ohne Regeln? Kann es das überhaupt geben, wenn gefühlt sich in der Welt die Großen schon mit den Regeln den Kopf einhauen? Könnten die überhaupt ohne Regeln?
Vielleicht hängt das zusammen, dass man sich wegen den Regeln den Kopf einhaut. Und wenn weniger Regulierung da wäre, dann würden die Menschen angehalten sein, mehr aus der Intuition und der inneren Ethnie heraus, dem inneren Ethischen heraus zu leben. Also das heißt, vielleicht haben wir das Moralische, das Ethische, was aus uns herauskommt, deswegen vergessen und verloren, weil es so viele äußere Regularien und Justizen gibt. Allerdings ist eine gewisse Bewusstseinsreife Grundlage dafür, dass das ohne Regeln stattfinden kann. Also
Sehr
wenn
schön.
wir in einer Gesellschaft der Egos sind und wir alle im Ego sind und jeder dem größten Stück vom Kuchen haben möchte, dann funktioniert das natürlich nicht. Und deswegen ist die Transformation des getrennten Bewusstseins des Egos Grundlage dafür, dass ja, sich solche großen Institutionen, die dann Verantwortung für uns übernehmen wollen und die sagen, welche Sozialversicherungen oder Krankenversicherungen wir nehmen sollen. Das gibt es nur, weil wir nicht gelernt haben, selber Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Wenn wir ein bisschen reifer wären, wenn wir ein bisschen verantwortungsbewusster wären, dann gäbe es solche äußeren Institutionen auch nicht oder wir würden sie gar nicht nutzen oder brauchen. Das heißt, es ist immer ein Versuch des gesellschaftlichen Systems, natürlich künstliche Bedürfnisse zu kreieren nach Sicherheit, künstliche Ängste zu schüren, um dann Versicherungen verkaufen zu können. Aber wir sind diejenigen, die entweder kaufen oder sagen, nein, wir machen selbstständig auf eigener Initiative das, was sich im Leben gut anfühlt und ganz viel von dem, was uns angeboten wird in dieser Welt, brauchen wir dann einfach nicht mehr.
Und da gehört Mut dazu und den Mut kann man sich holen, wenn man zum Beispiel auch durch all diese Gespräche hier wirklich mal guckt, wie machen das andere und dann sagt, könnte ich doch auch mal so probieren. Und wir kommen gleich wieder zu diesem Thema, was wir vorhin schon mal hatten, wenn man den Mut hat, von der äußeren Welt dann mal in die Innenwelt zu gehen. Und da kommen wir zu meiner nächsten Frage, die wäre, wenn ich jetzt sage, oh ja, ich merke, das tut mir so gut, mich damit zu beschäftigen, wie ich mein Bewusstsein erweitern kann. Das ist unglaublich schön. Spüren viele Menschen, dass sie dadurch erst einmal mehr einsam werden. Denn wer sich dem öffnet, hat es häufig nicht leicht, wenn er im bisherigen Bekanntenkreis darüber spricht. Wie würdest du sagen, wie kann man damit umgehen, mit dieser gefühlten Einsamkeit? Ich spreche nicht von dieser traurigen Einsamkeit, die wir leider auch viel zu viel haben, sondern eben diesem, ich gehe jetzt da einen neuen Weg Richtung Bewusstseinswachstum und merke aber gleichzeitig, jetzt habe ich kaum noch jemanden, mit dem ich darüber reden kann.
Ist ein häufiges Phänomen, was auftaucht. Und es hat oft damit zu tun, dass ich mit einem Fuß noch in der alten Welt hänge und mit dem anderen Fuß schon in dem neuen und mich das irgendwie innerlich zerreißt. Das heißt, es gibt den alten Freundeskreis und ein Teil von mir möchte dazugehören und mit Party machen oder was auch immer. Und ein neuer Teil merkt, nein, das ist überhaupt nicht mehr mein Metier, überhaupt nicht mehr meine Menschen, überhaupt nicht mehr das, was ich gerne machen würde. Und wenn das noch so aufgespannt ist zwischen der Vergangenheit, dem alten Freundeskreis, vielleicht der alten Arbeitsstelle, wo so eine starke Bindung oder Zugehörigkeit gefühlt wurde, und man dann aber merkt, nein, das ist gar nicht mehr meins, dann taucht so eine Einsamkeit auf. Aber die Einsamkeit ist meistens nicht da, wenn ich sage, okay, ich pausiere mal mein bewusstes Leben und gehe mal wieder mit meinen Freunden irgendwie Party machen. Dann ist das nicht da, oder umgekehrt zu sagen, das ist überhaupt nicht mehr mein Metier, dann ist der Wunsch, dort zuzugehören, auch überhaupt nicht mehr da und dann gibt es auch keine Einsamkeit. Also es hat immer etwas mit der Frage zu tun, wo bin ich zu Hause? Wo fühle ich mich angenommen, akzeptiert mit dem, was ich als meine Ausrichtung empfinde und wo möchte ich dazugehören?
Und es ist einfach so auch ein Übergang, eine Transition von einem Leben ins nächste, fast schon möchte ich
Ja.
mal sagen, auf einen neuen Weg hin.
Ja.
Ja. Als Mensch mit einem hohen Bewusstsein, wie ist das für dich mit anzuschauen, wie die Menschen mit der Welt umgehen?
Ja, es gibt eine Ebene, in der macht mich das sehr traurig wahrzunehmen, dass Menschen so sehr vergessen konnten, was eigentlich wahr, schön und liebevoll ist. Dass das so tief in Vergessenheit gesunken ist, dass so viele unbewusste Muster stattfinden, mit denen sie sich selber schaden. Das ist eine Ebene, wo einfach das eine Auge weint und das andere Auge in Liebe und Neutralität schaut. Und ich verstehe, dass es diese Mechanismen braucht, solange es Unbewusstheit gibt. Dass diese Leidensmuster, die wiederholten wo man immer wieder denkt, jetzt habe ich mir diesen Kreislauf wieder erschaffen und wieder erschaffen und ich gerate wieder an die gleichen Menschen mit den gleichen Herausforderungen, wo ich weiß, dass das Katalysatoren sind und dass alles, was jeder Mensch im Einzelnen erfährt, das ist, was ihm in seiner Bewusstseinsentwicklung am meisten dient. Wenn ich das präsent habe, ist kein Mitleid, sondern ich sehe diese Welt als perfektes Orchester, dass jeder genau das erfährt, was er sich selbst kreiert hat, entweder aus Unbewusstheit heraus, dann ist es schwierig, was wir erfahren, oder aus Bewusstheit heraus, dann ist es freudvoll und schön. Und wenn ich das so sehen kann, dann fällt es mir auch leicht zu sehen, wie sich Menschen zugrunde richten, zum Beispiel mit Drogen oder mit anderen emotionalen Themen, die sie nicht bewältigen können. Wenn das gesehen wird und man trotzdem das Gefühl hat, dieser Weg, was wäre, wenn das der schnellste Weg zurück zur Quelle ist für denjenigen Menschen, der diesen Weg geht? Und wenn wir das aus einer höheren Perspektive sehen können, dann sehen wir immer auch, alles, was wir erfahren, ist individuell gesehen der schnellste Weg zurück zu Gott von jedem Menschen, auch wenn es dramatisch aussieht, auch wenn es schwierig ist, selbst wenn Menschen in der Psychiatrie landen und dann mit Medikamenten vollgestopft werden. Das sind so die Abgründe, in die wir hineingeraten können, wenn wirklich bestimmte, ja, Sachen überhaupt nicht mehr funktionieren. Aber selbst das ist ein Lernprozess der Seele und die Seele schaut mit ganz anderen Augen drauf. Und selbst das ist ein Rückweg zu Gott. Und wenn wir das noch nicht sehen können, dann Wahrnehmung üben, fühlen üben, Bewusstsein vertiefen, bis wir sehen können, das Leid dieses Menschen, die Krankheit dieses Menschen ist sein Weg zu Gott auf ganz individuelle Weise. Und wenn wir das so wahrnehmen können, dann breitet sich ein ganz tiefer innerer Frieden aus und dann können wir auch mit ganz anderen Augen aus einer ganz anderen Perspektive damit umgehen.
In meinem letzten Kongress hatte ich ein sehr schönes Gespräch mit dem Religionswissenschaftler Professor von Brück. Der hat ein Buch mit dem Dalai Lama geschrieben. Und da ging es darum, die Menschheit befindet sich ein bisschen in der Pubertät, also dieses Rebellische irgendwo. Und es ging aber irgendwo auch so ein bisschen darum, die Frage ist, ob die Menschen schneller schlau werden, vor allen Dingen bevor sie die Erde kaputt gemacht haben. Also das ist, was du gesagt hast, ist auf einer Ebene traurig sein, kann ich auch sehr nachvollziehen. Und auf der anderen Seite ist es so wichtig, dass wir trotzdem den Kopf hochheben, dass wir weitergehen, dass wir hier uns einander Mut machen. Denn ich empfinde das auch so, dass immer mehr Menschen sagen, also da passt was nicht, ich möchte auch selber gucken, was kann ich tun für mich und damit ja eben auch für die Welt. Und deshalb denke ich, ist es so schön, was wir bisher den Menschen schon geben konnten. Als letzte Anmerkung von dir jetzt wäre einfach auch an die Zuschauer dieses Kongresses nochmal. Und ich habe mir überlegt, wenn ich dir sage, stell dir vor, ein nahestehender Mensch, jemand, den du kennst, jemand kommt auf dich zu und sagt, Robin, ich habe eine schwere Diagnose, ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, was ich tun soll. Was würdest du mir jetzt raten? Und das wären vielleicht einfach deine Worte, die du jetzt zum Schluss noch an die Zuschauer richten kannst.
Ja, ich würde erst einmal Raum sein, ganz still werden in mir und fragen, wie geht es dir gerade damit? Und ich würde fragen, magst du ein bisschen teilen, was in dir passiert ist, als du die Diagnose das erste Mal gehört hast? Welche innere Reaktion kam? Welche emotionalen Themen kamen damit in dein Leben? Und ich wäre einfach still und ich würde zuhören und ich würde gezielt noch das ein oder andere fragen, was mein Gegenüber tiefer ins Fühlen bringt. Das heißt, wofür könnte das gerade gut und richtig sein? Nicht die Krankheit als etwas zu sehen, was falsch ist oder wo man was falsch gemacht hat, sondern welche Korrektur könnte das in dieses Leben reinbringen? Und ich würde die Frage stellen, wenn deine Krankheit der schnellste Weg zu Gott wäre, würdest du ihn gehen? Und wenn da ein inneres, klares Ja ist, dass man diese Krankheit, dieses Symptom dafür hernimmt, um schneller zur inneren Quelle zurückzugelangen, um schneller zu sich selbst zurückzugelangen und das zu entwickeln, wofür man sich verkörpert hat, wenn da das klare Ja, die Bereitschaft dafür da ist, dann ist der Weg geebnet, damit Heilung stattfinden kann.
Wow. Sehr schön. Das waren wundervolle Worte als Abschluss eines ganz vielfältigen Gesprächs für mich und ich möchte dir definitiv von Herzen danken für jede Sekunde und jedes deiner Worte und dass du hier mit dabei bist. Es bedeutet mir sehr viel und ich bin mir ganz sicher, alle, die das jetzt hören und gehört haben, empfinden es bestimmt ganz genauso. Vielen herzlichen Dank, Robin.
So gerne, von Herzen, so gerne.